studieren will. Heutiges Thema in unserem Podcast: Betäubungsmittelkriminalität. Wir sprechen also über Kriminalität, die mit Sucht zu tun hat. Sucht selber ist ein Verlangen, was unabweisbar ist, nach einem bestimmten Erkenntniszustand. Dabei kann jedes Bedürfnis zur Sucht werden. Essen oder Trinken, sexuelle Vorlieben, Sammelleidenschaften oder aber auch Spieltrieb, Stichwort Online-Games. Mit Blick auf die Betäubungsmittelkriminalität interessiert uns in diesem Podcast allerdings lediglich die psychische oder physische Abhängigkeit von bestimmten Drogen. Und natürlich, wie damit Kriminalität zusammenhängt. Mit Drogen meine ich natürlich Betäubungsmittel. Und da unterscheidet man grundsätzlich in Naturprodukte, also Marihuana oder Haschisch, in halbsynthetische Drogen, also Kokain oder Heroin, oder in vollsynthetische Drogen, zum Beispiel Ecstasy, LSD oder Crystal. In den Lagebildern der Polizeien der Länder, aber auch im Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität wird auch genau nach diesen Drogenarten in der Regel unterschieden. Bevor wir allerdings zur Phänomenologie der Rauschgiftdelikte kommen, muss einiges vorweg gesagt werden bzw. geklärt werden. Es gibt nämlich verschiedene Formen der Betäubungsmittelkriminalität. Und zwar unterscheiden wir grundsätzlich in Versorgungskriminalität und Folgedelinquenz. Unter Versorgungskriminalität fallen sogenannte Verschaffungsdelikte, also zum Beispiel der Handel mit Betäubungsmitteln, und die sogenannten Beschaffungsdelikte. Darunter fallen zum Beispiel Rezeptfälschungen, das sind direkte Beschaffungsdelikte. Ich fälsche ein Rezept, um in der Apotheke möglicherweise an entsprechende Medikamente zu kommen. Oder indirekte Beschaffungsdelikte. Ich begehe einen Diebstahl und mit dem Geld, was ich durch den Diebstahl erwirtschaftet habe, kaufe ich dann Drogen. Die Polizei hat vor allem mit den indirekten Beschaffungsdelikten zu tun, gerade mit Blick auf Wohnungseinbruch. Gerade eben habe ich ja noch die Folgedelinquenz erwähnt. An der Stelle nur ganz kurz, hierunter fallen direkte Folgedelikte wie Delikte im Straßenverkehr, Fahren unter Rauscheinfluss oder indirekte Folgedelikte wie zum Beispiel eine AIDS-Infektion. Nachdem wir nun diese Begrifflichkeiten und Formen geklärt haben, kommen wir zum eigentlichen Kernthema der Phänomenologie der Betäubungsmittelkriminalität. Und dabei nochmal eins vorweg, was ganz, ganz wichtig ist. Betäubungsmittelkriminalität ist Kontrollkriminalität. Das bedeutet, der weit überwiegende Anteil der polizeilichen Erkenntnisse zu diesem Phänomen ist durch eigeninitiierte Kontrollmaßnahmen gewonnen. Also ohne Kontrollen haben wir keine Rauschgiftkriminalität oder zumeist wenig Rauschgiftkriminalität. Und je mehr ich natürlich kontrolliere, je mehr entdecke ich und je mehr Strafanzeigen werden geschrieben. Und das muss ich eben bei der Interpretation der entsprechenden polizeilichen Kriminalstatistiken oder Lagebilder beachten. Im Nachfolgenden werde ich also eher allgemein auf das Phänomen der Betäubungsmittelkriminalität zu sprechen kommen und entsprechende Anteile bewerten, aber nicht konkrete Fallzahlen. So lässt sich dem Bundeslagebild Rauschgiftkriminalität entnehmen, dass der größte Anteil der Delikte nach Drogenarten vor allem auf Cannabis zurückzuführen ist. Danach folgen mit einem relativ großen Anteil noch die Amphetamine, gefolgt von Kokain, Ecstasy und Heroin. Den kleinsten Anteil hat Crystal Meth. Möglicherweise entsteht der Eindruck in der Öffentlichkeit hier etwas anders, aber das ist vielleicht auf die ein oder andere Netflix-Serie zurückzuführen. Das zeigt uns auch noch einmal, dass das, was in den Medien entsprechend transportiert wird, was Betäubungsmittelkriminalität angeht, nicht unbedingt mit der Realität oder dem polizeilichen Erfahrungswissen übereinstimmen muss. Betäubungsmittelkriminalität ist, zumindest im Hellfeld, vor allem durch Marihuana- oder Cannabis-Delikte geprägt und auch Dunkelfeldstudien zeigen ähnliche Verläufe. Polizeilich und kriminologisch interessant ist aber ein neuer Modus operandi, der sogenannte Betäubungsmittel-Postversand. Kurz BTM-Postversand, also alle Arten des nationalen oder internationalen Versandes von Betäubungsmitteln. Dieser nimmt seit Jahren zu. Das ist auch leicht nachvollziehbar, gerade mit Blick auf das Darknet und entsprechende Handelsplattformen, die wir ja schon zuvor in dem Podcast zu Cybercrime thematisiert haben. Und was kann man jetzt polizeilich oder gesellschaftlich gegen Betäubungsmittelkriminalität tun? Das ist schwierig zu beantworten, da Betäubungsmittelkriminalität natürlich mit Sucht zu tun hat. Und Sucht ist ein medizinisches Problem. Mehr Strafverfolgung oder intensivere Strafverfolgung schreckt hier sicherlich nicht ab. Im Gegenteil, wir hätten höhere Fallzahlen und möglicherweise noch mehr Probleme mit Blick auf andere Delikte. Insofern muss der Prävention besondere Bedeutung geschenkt werden. Wie immer eigentlich. Und das fängt bei einer guten Drogenpolitik an. bedeutet Beratungen, Aufklärungskampagnen oder entsprechende Gesetzesvorhaben. Solche Gesetzesvorhaben können sich zum Beispiel auf Drogenhilfeeinrichtungen, Fixerstuben, Methadonprogramme oder Notfallversorgung beziehen. Oder aber es können Gesetzesvorhaben sein, die möglicherweise eine Legalisierung, wie zum Beispiel von Cannabis, fokussieren. Wer zur Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität nur auf die harte Linie setzt, wird schnell scheitern. Schließen möchte ich diesen Podcast noch einmal mit dem besonderen Hinweis auf das Stichwort Kontrolldelikt. Also, wer demnächst Lagebilder oder Statistiken sich zur Rauschgiftkriminalität anschaut, bitte bedenken, es handelt sich um Kontrollkriminalität. Sie ist abhängig vom Kontrollverhalten der Polizei. In diesem Sinne, alles Gute und bis bald.